Finanzmarkt Compliance. Der Podcast über Finanzmarktregulierung. Für einen Austausch über das Warum, das Was und das Wie der regulatorischen Vorgaben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Finanzmarkt Compliance. Ich bin Andrea Fechner und in dieser Folge geht es um Sanktionen. Also ich hatte bei diesem Thema bisher, ehrlich gesagt, ja so gut wie gar keinen Durchblick. Zwar werden in Compliance- und Geldwäscheschulungen regelmäßig auch Sanktionen angesprochen. Und da geht es dann mal um Wertpapiere russischer Unternehmen, mal um das Einfrieren von Geldern, mal um verbotene Geschäfte in aller Welt. Aber wie hängt das alles zusammen? Ich habe schlicht die Systematik nicht kapiert. Das wollte ich unbedingt ändern. Zwar geht es dabei nicht um Finanzmarktregulierung, aber Sanktionen sind so wichtig für die Branche, dass es irgendwie keine Option ist, das Thema gar nicht zu verstehen. Also, wie kann ich meinen Durchblick erhöhen? Und vielleicht ja auch Ihren Durchblick, falls auch Sie noch nicht ganz so tief in dem Thema stecken. Am besten mit einer Expertin, die von Sanktionen so richtig viel versteht. Ich spreche in dieser Folge mit Frau Dr. Bärbel Sachs. Frau Dr. Sachs ist Partnerin bei der Anwaltskanzlei Nörr. Sie leitet dort unter anderem die Praxisgruppe Außenwirtschaftsrecht und Investitionskontrolle. Und sie berät in allen Bereichen des deutschen, europäischen und internationalen Außenhandelsrechts. Bevor wir uns gleich von Frau Dr. Sachs schlauer machen lassen, kurz zum Inhalt dieser Folge. Wir beginnen mit einer Einführung in das Thema Sanktionen. Dann besprechen wir verschiedene Arten von Sanktionen. Und zwar als erstes die Sanktionen gegen gelistete Personen. Genauer das Einfriergebot und das Bereitstellungsverbot. Dann schauen wir uns Sanktionen im Kapital- und Zahlungsverkehr an. Und als drittes gehen wir auf Sanktionen zu bestimmten Waren und Dienstleistungen ein. Schließlich sprechen wir noch kurz über Sanktionen der USA. Und ganz am Ende gibt es, wie immer, noch einige wenige Hinweise von mir. Sie finden in den Shownotes die Zeitangaben zu diesen Abschnitten. Und jetzt legen wir los. Lassen wir uns aufschlauen zum Thema Finanzsanktionen. Hallo Frau Sachs, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Fechner, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir wollen ja heute über Sanktionen sprechen und ehrlich gesagt, mich verwirrt schon die Vielzahl an Begriffen. Das heißt, ich würde gern mit der Frage anfangen, was sind Sanktionen eigentlich und ist das der richtige Begriff? Also ich habe bei der Bundesbank gesehen, die sprechen über Sanktionen und über Finanzsanktionen. Das Außenwirtschaftsgesetz spricht von Beschränkungen, die EU von restriktiven Maßnahmen und dann gibt es auch noch den Begriff Embargo. Ist das alles dasselbe und was ist das eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Ich verwende immer den Begriff Sanktionen und Embargos, wenn ich alles erfassen möchte. Ich glaube auch, dass diese Begriffe synonym verwendet werden. Allerdings mit verschiedenen Schwerpunkten. Also wir haben hier eine große Überlappung dessen, was gemeint ist, aber dann vielleicht doch mit einer kleinen Nuancierung. Finanzsanktionen beispielsweise werden häufig verwendet, wenn schwarze Listen gemeint sind, wenn Bereitstellungsverbote gemeint sind, wenn ein Asset Freeze, also das Einfrieren von Vermögen, gemeint ist. Zum Teil wird dieser Begriff aber auch als Sammelbegriff für sämtliche Sanktionen, die die Finanzindustrie betreffen, verwendet. Und dann gibt es noch den Begriff Embargos. Das ist der etwas ältere Begriff, der ja typischerweise auf die Handelsbeziehungen abstellt, sodass er zum Teil umfassend verstanden wird, zum Teil aber mit der Betonung auf Beschränkungen des Warenflusses. Letztendlich, Sie hatten ja auch eingangs nach der Definition gefragt, was sind Sanktionen und Embargos? Ich würde es immer zusammenfassen als ein Mittel der Außenpolitik, die wirtschaftliche Beziehungen zu einem Staat einschränken und die letztendlich versuchen, eine Verhaltensänderung zu incentivieren.
Mhm. Das heißt, es ist immer in irgendeiner Art und Weise eine politische Maßnahme.
Ja.
Und dann, wir wollen uns ja heute die Arten von Sanktionen und Embargos angucken, die für die Finanzbranche relevant sind. Passt dann der Begriff Finanzsanktionen? Sollen wir jetzt den nehmen wahrscheinlich, oder?
Lassen Sie uns Finanzsanktionen nehmen, verstanden in einem weiten Sinne. nicht nur schwarze Listen umfassend, sondern alle Maßnahmen, die die Finanzindustrie betreffen.
Ja, okay, wunderbar. Ich hatte bei der Bundesbank gesehen, die definieren Finanzsanktionen als Einschränkung des Kapitals und Zahlungsverkehr. Da wollte ich Sie fragen, wie das zu verstehen ist, auch in Abgrenzung von anderen Sanktionen. Das haben Sie genau genommen gerade schon beantwortet, weil Sie mir erklärt haben, dass es bei anderen Sanktionen oder unter dem alten Begriff Embargos auch um Handel und Waren ging. Und bei Finanzsanktionen geht es halt um den Kapital- und Zahlungsverkehr.
Ja, genau. Die Amerikaner machen ja auch immer noch die Differenzierung zwischen Financial Sanctions. Und die verstehen darunter häufig dann eben die Geschäfte, die mit gelisteten Personen nicht gemacht werden dürfen, einerseits, und Sectorial Sanctions andererseits, sektorspezifische Sanktionen, die sich dann an andere Sektoren richten außerhalb der Finanzindustrie. Wenn Sie in Europa aber gucken, haben Sie die Finanzsanktionen, den Asset Freeze, das Einfriergebot, häufig in einer separaten Sanktionsverordnung, und dann sämtliche anderen Maßnahmen in einer sektorbezogenen Sanktionsverordnung. Und da finden sich dann auch die weiteren Einschränkungen für den Kapital- und Zahlungsverkehr in der sektorbezogenen Sanktionsverordnung. Also es überlappt sich alles und es ist noch nicht konsistent und noch nicht, es hat sich dogmatisch noch nicht alles festgezurrt.
Ich bin sehr beruhigt, dass Sie das sagen. Ich habe vorher natürlich versucht, mich wenigstens ein bisschen einzulesen, und ich bin allein auf der Suche nach den Quellen schon verzweifelt. Aber da kommen wir auch gleich noch genau zu der Frage. Damit wir jetzt Struktur haben für unser Gespräch, würde ich mal vorschlagen, ich habe gleich noch ein paar Fragen vorab. Und wenn wir aber durch die durch sind und wir uns dann konkrete Sanktionen anschauen, dass wir dann mit den Sanktionen gegen gelistete Personen beginnen. Und zwar genau mit denen, was Sie auch schon gesagt haben, den Einfriergebot und dem Bereitstellungsverbot. Und dann gucken wir uns die Einschränkung im Kapital- und Zahlungsverkehr an, kurz noch, und den Handel bestimmter Waren oder Dienstleistungen. Haben wir damit die wichtigsten Sachen erschlagen oder fehlt uns dann noch was?
Nein, damit sind wir schon ziemlich umfassend unterwegs.
Okay. Bevor wir jetzt da tiefer reingehen, wer legt Sanktionen eigentlich fest? Also welche Rolle spielt da der deutsche Gesetzgeber, die EU und die Vereinten Nationen?
Genau, die wichtigsten Gesetzgeber für das Recht in Deutschland haben Sie gerade genannt. Das sind die Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen sind ja ein multilateraler Zusammenschluss vieler Staaten. Und es ist eben der Zusammenschluss der Staaten, der am meisten Länder umfasst. Die Sanktionen, die von den Vereinten Nationen erlassen werden, müssen von allen diesen Ländern mitgetragen werden und auch dem UN-Sicherheitsrat, was beispielsweise dazu führt, dass es keine UN-Sanktionen gegen Russland gibt. Deswegen sehen Sie häufig eben auch unilaterale Sanktionen, entweder von einem Staat oder von mehreren Staaten gemeinsam, aber eben nicht global verhängt, wie beispielsweise die jetzigen Russland-Sanktionen, die beispielsweise von der EU verhängt wurden, aber eben auch von anderen westlichen Staaten, allen voran den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan etc.
Ja, okay. Und wenn es Sanktionen der Vereinten Nationen gibt, der UN gibt, dann werden die aber noch in EU-Recht gegossen, oder?
Also ganz richtig. Ja, okay. Die werden in EU-Recht gegossen, und da haben wir sogar den Spezialfall, dass der deutsche Gesetzgeber eine Regelung geschaffen hat, dass die direkt ins deutsche Recht übergehen können, ohne dass die EU vorher tätig wird. Typischerweise, Sie hatten ja vorher auch gefragt, welche Rolle hat die EU und welche Rolle hat Deutschland? Die EU hat ja die Kompetenz für die Handelsbeziehungen nach außen, sodass die EU zuständig ist für den Erlass von Sanktionen. Und das macht die EU auch. Und Deutschland erlässt typischerweise darüber hinaus keine nationalen Sanktionen, die nur in Deutschland gelten würden.
Okay. Und welche Behörde in Deutschland ist für die Überwachung zuständig, ob die Sanktionen eingehalten werden? Also die Finanzsanktionen.
Genau, also vielleicht fangen wir mal an mit einer allgemeinen Zuständigkeitsverteilung. Denn Sie fragten ja schon, wer ist dafür zuständig, dass die eingehalten werden. Es gibt erstmal zwei Behörden, die für die Anwendung der Sanktionen zuständig sind. Und das ist im Bereich der Finanzsanktionen die Bundesbank. Und das ist im Bereich der warenbezogenen und dienstleistungsbezogenen Sanktionen das BAFA.
Das BAFA steht wofür, die Abkürzung?
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
Okay. Mhm.
Genau. Diese beiden Behörden unterstehen dem BMWK und dem BMF.
Mhm.
Genau. Und dann haben Sie auf der Verfolgungsseite ganz normal die Staatsanwaltschaften, die Zollfahndung und letztlich die Strafverfolgungsbehörden, die sich um die Verfolgung von Verstößen kümmern.
Ja. Und wie würden Verstöße bekannt werden? Also ich komme jetzt aus dem Finanzmarktregulierungsbereich, wo ich dann jährlich verpflichtet bin, eine Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer durchführen zu lassen, ob ich diese ganzen regulatorischen Vorschriften einhalte, und der Bericht geht dann automatisch an die BaFin und an die Bundesbank. Wie funktioniert das bei diesen Finanzsanktionen? Also findet da eine aktive Überwachung durch diese Behörden statt?
Das ist eine sehr gute Frage, und das Spannende ist, in Deutschland ja. In Deutschland führen die Behörden Außenwirtschaftsprüfungen durch. Das ist im Bereich der Finanzsanktionen die Deutsche Bundesbank. Im Bereich der anderen Sanktionen sind das die Hauptzollämter. Und die können tatsächlich bei den Unternehmen vorstellig werden und sagen, wir prüfen jetzt, ob du dich in den vergangenen Jahren auch in ausreichendem Maße an Recht und Gesetz gehalten hast, und leg uns bitte mal folgende Transaktionen vor. Das können die Behörden tatsächlich machen. Und machen auch, und auf diesem Kanal kommen Verstöße zutage. Es ist eine Lieblingsfrage von mir, wie kommen eigentlich sanktionsrechtliche Verstöße ans Licht? Weil ja häufig auch so getan wird, als ob Sanktionen unzureichend durchgesetzt wird. Und unsere Wahrnehmung ist da eine ganz andere. Wir sehen da sehr viel Enforcement, sehr viel Verfolgung. Und wir sehen auch beispielsweise, dass die meisten großen Unternehmen sehr gute Compliance-Systeme installiert haben und eben einfach selber auch überprüfen, ob irgendwo Verstöße vorhanden sind, und auch vorbeugend unterwegs sind. Und wenn sie sich vorbeugend um Sanktionsverstöße kümmern, dann sehen sie häufig auch, wo Fehler in der Vergangenheit passiert sind. Das heißt, eine Vielzahl von Verstößen, die wir mitbekommen, werden uns durch die Unternehmen selber mitgeteilt, weil die Compliance-Systeme gegriffen haben.
Mhm.
Weitere Verstöße, die wir sehen, resultieren aus diesen Prüfungen. Und dann haben Sie noch die Fälle, wo beispielsweise Investigativjournalisten tätig geworden sind und wo Verstöße im Raum stehen. Dann haben Sie gerade im Sanktionsbereich häufig Wettbewerber, die sich bei Behörden beschweren, dass ihr Wettbewerber das Geschäft durchgeführt hat, was sie selber eben abgelehnt haben.
Ja.
Und dann der potenzielle Kunde sagt, hier, dein Wettbewerber C kann das aber machen und du machst das nicht. Das stimmt doch was bei dir nicht. Nicht ahnend, dass vielleicht der Weg über den Wettbewerber C damit auch zugemacht wird, weil das Unternehmen A natürlich verärgert ist.
Ja, okay, verstanden. Also da als Kunde dann, je nachdem, wie man es selber mit Sanktionsverstößen nimmt, lieber mal die Klappe halten, ja.
Ja, und ich glaube schon, dass gerade in Branchen wie in der Finanzbranche ist ja Compliance schon auch sehr, sehr wichtig,
ja,
und wird ja sehr ernst genommen. Und wo gezielt gegen Vorschriften verstoßen wird, da haben Sie ja wirklich auch noch viele andere Kanäle, über die Sanktionsverstöße ans Licht kommen. Also beispielsweise die Arbeitnehmer, die im Streit gehen. Da machen Sie sich als Unternehmen erpressbar, wenn Sie nicht compliant agieren oder wenn Sie Verstöße nicht angemessen aufräumen. Also ja, und dann sind in dem Bereich auch noch Behörden unterwegs, beispielsweise Nachrichtendienste aus der ganzen Welt, die auch schauen, dass sie bestimmte Finanzierungskanäle dicht machen, die ihnen ein Dorn im Auge sind.
Mhm. Also es gibt diverse Möglichkeiten, wie es auffliegen kann, in Anführungsstrichen, also herauskommen kann, dass ich mich da vielleicht nicht dran gehalten habe. Aber mit welchen Konsequenzen muss ich denn dann rechnen? Ich habe bisher irgendwie verstanden, das kann man gar nicht so einfach sagen. Ist das richtig?
Na doch, also das ist nach meinem Dafürhalten relativ klar geregelt. Also um ein Unternehmen bestrafen zu können, verlangt ja auch die Rechtsstaatlichkeit, dass vorher genau festgelegt ist, was einem droht, wenn man verstößt. Und vorsätzliche Verstöße gegen Finanzsanktionen sind Straftaten. Mhm. Und fahrlässige Verstöße sind Ordnungswidrigkeiten. Das ist jetzt sehr schematisch dargestellt, aber ich glaube, das ist fair, das genau so zu sagen.
Ja. Okay, die Ordnungswidrigkeiten, die Geldbußen, kann man da ungefähr sagen, wie hoch die gehen können? Oder wäre das zu einfach, das so sagen zu können?
Ein Anhaltspunkt, den Sie als verstoßenes Unternehmen im Auge behalten sollten, wäre der Umsatz, der mit den Geschäften, die gegen die Sanktionen verstoßen, generiert wird. Das ist eben eine Möglichkeit der Behörden, diese Beträge auch einzuziehen. Und selbstverständlich orientieren sich Geldbußen ja auch genau an dem Betrag.
Ja. Also ich will mit dieser Frage auch um Himmels Willen niemanden motivieren zu sagen, ach, ich kümmere mich nicht drum, weil ist dann ja vielleicht nicht schlimm. Also erstens verstehe ich doch, es kann schlimm sein. Aber zweitens frage ich vor allem deshalb, weil ich diese Diskussion bei meinen Kunden tatsächlich oft führe, wenn ich irgendwie sage, hier sind ein paar Vorschriften, die habt ihr bisher noch nicht so auf dem Zettel. Dann ist schon auch nachvollziehbar häufig erstmal die Reaktion, was kann mir denn passieren? Und deswegen war mir diese Frage wichtig.
Ja, ich glaube, es ist wichtig auch zu verstehen, dass sich natürlich gerade in dem Bereich der Finanzsanktionen die Beträge schnell addieren. Mhm. Die europäischen Behörden haben nicht so stark zugegriffen wie die amerikanischen Behörden. Aber die amerikanischen Behörden haben ja Bußgelder in dreistelliger Millionenhöhe und sogar Milliardenhöhe gegen Institute festgesetzt und dabei eben einfach die Transaktionen, die durchgeführt wurden, dem Betrag nach addiert.
Okay.
Wenn man so rechnet, dann kommen eben relativ hohe Geldbußen auf die Unternehmen zu. Ob das in Europa so nachgemacht wird oder ob wir doch bei niedrigeren Beträgen bleiben, wird, glaube ich, erst die Zukunft zeigen.
Ja, okay. Ich kümmere mich ja normalerweise um den Bereich der Finanzmarktregulierung und aber trotzdem da gehört es ja formal genommen nicht dazu, Finanzsanktionen, aber trotzdem poppt es da hoch, weil dort die interne Revision oder die Wirtschaftsprüfer sich das eben anschauen. Gibt's da eigentlich, also was ist da Ihr Bild, gibt's da eine konkrete Verortung in der Finanzmarktregulierung irgendwo? Gehört das zu Compliance oder wo würde man sagen, wo gehört es da eigentlich hin?
Es ist den Unternehmen selbst überlassen, wo sie die Umsetzung und die Sicherstellung, dass hier keine Verstöße passieren, verorten. Und was wir in der Finanzindustrie sehen, ist, dass es eben häufig doch, wie ich finde, auch ganz zu Recht mit AML, also Geldwäscheregulierung, zusammengepackt wird. Warum? Im Rahmen der Geldwäscheprüfung führen die Institute ja sehr umfassende KYC-Prüfungen auch ihrer Kunden durch und sehen sich eben auch bei anderen Transaktionen, die nicht ihre Kunden betreffen, die agierenden Unternehmen zum Teil genauer an. Und das ist natürlich genau der Moment, wo dann auch eine Sanktionsprüfung setzen muss, weil ich in diesem Moment ja sehr viel Informationen über die beteiligten Akteure sammle. Und wenn ich diese Informationen, die ich habe, dann nicht verwende, um zu gucken, ob sanktionierte Parteien involviert sind, dann schaffe ich eine sehr ungünstige Lage. Ich habe nämlich in den Akten, dass ich weiß, mit wem ich gehandelt habe. Ich habe das aber dann nicht gegen Sanktionslisten geprüft. Deswegen ist es sehr wichtig, aus meiner Sicht, diese Prüfungen, diese beiden Gebiete, insbesondere im Finanzbereich, zusammenzuführen.
Okay, ja.
Alle anderen müssen das nach meinem Dafürhalten auch machen, sind zum Teil nicht so weit, aber wir sehen häufig, dass diese Bereiche in den Unternehmen, gerade in den großen Instituten auch zusammengeführt sind, völlig zu Recht.
Ja, also klingt total logisch. Und bevor wir jetzt da reinspringen in die Sanktionen tatsächlich, ich habe ja versucht, mich einzulesen, da hatte ich schon gesagt, und war dann etwas ratlos, womit ich eigentlich anfangen soll. Ich habe da ein Merkblatt der Bundesbank und Q&As und was von der EU gelesen. Aber gibt es eigentlich diese eine Rechtsquelle, in die ich schauen kann? Wahrscheinlich nicht, oder?
Das ist eine gute Frage. Man kann auf jeden Fall als Europäer auf den Seiten der EU-Kommission anfangen. Es gibt eine sehr gute EU-Sanctions-Map beispielsweise. Es gibt eine sehr gute Seite der Kommission auch zu FAQ. Und was sind eigentlich Sanktionen? Das heißt, diese Webseite der Kommission finde ich schon eine sehr gelungene Zusammenstellung von Informationen. Insgesamt haben sie aber natürlich genau das Bild, was sie zeichnen. Es ist, die Sanktionen sind über verschiedenste Rechtsinstrumente geregelt, unter vielen verschiedenen EU-Verordnungen. Also gerade wenn sie dann international agieren und noch weitere Jurisdiktionen in den Blick nehmen müssen, wird es schnell unübersichtlich und schließlich auch komplex.
Okay, verstanden. Also einlesen funktioniert dann über die Seite der EU und wenn es darüber hinausgeht, dann muss ich Experten fragen oder selber schon einer sein, ja.
Ja, oder Sie gucken dann nochmal auf den Seiten der UK-Sanktionsbehörden. Das ist eigentlich auch sehr gut gemacht von OFSI. Und auch OFAC hat eine Homepage und dann haben schon Sie schon die wichtigsten drei Jurisdiktionen zusammen.
Was ist OFAC?
OFAC ist das Office for Foreign Asset Controls. Das ist die US-Sanktionsbehörde. Okay. Und OFSI ist deren UK-Counterpart.
Gut, dann würde ich vorschlagen, wir steigen ein in die tatsächlichen Vorgaben. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass wir anfangen wollen mit Sanktionen gegen bestimmte gelistete Personen. Und da mit dem Einfriergebot. Ich würde jetzt hier noch nicht darauf eingehen, wie ich rausfinde, ob jemand gelistet ist, sondern das eigentlich erst später machen, sondern hier erstmal sagen, was ist das Einfriergebot? Was sagt das aus?
Das ist der berühmte Asset Freeze, das Einfrieren. Das sagt, dass wenn ich Vermögen von einer gelisteten Person halte, habe, ich es einfrieren muss und dafür sorgen muss, dass die gelistete Person es nicht bewegen kann.
Okay. Die Bundesbank benutzt das Wort Verfügungsverbot. Ist das dasselbe oder ist das was anderes?
Das ist eine gute Frage. Also letztendlich führt tatsächlich das Einfriergebot dazu, dass ich über etwas nicht verfügen darf.
Dann ist es dasselbe. Ich frage nur, weil ich habe jetzt erwähnt, dass ich das Merkblatt der Bundesbank gelesen habe. Wenn jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern sich jetzt auch das Merkblatt der Bundesbank schnappt, dann wird er da das Wort Einfriergebot nicht finden, sondern das Wort Verfügungsverbot. Aber dann gehen wir mal davon aus, dass es dasselbe ist.
Es ist, ja, genau. Es ist natürlich ganz spannend und wird dann bei bestimmten Fragen, wie weit reicht denn eigentlich dieses Einfriergebot oder Verfügungsverbot, wird es dann interessant. Und da ist dann natürlich immer die Frage, ist der Begriff richtig gewählt? Also als Beispiel, es ist total umstritten, ob gelistete Personen ihre Stimmrechte, die sie aus Aktien haben, ausüben dürfen. Mhm. Und da kann man ansetzen und sagen, es gilt nur ein Verfügungsverbot. Ich darf die Aktien nicht bewegen. Ja, ich darf die Aktien nicht verkaufen. Dann kann es aber natürlich sein, dass jemand sein Stimmrecht genau in der Art und Weise ausübt, dass vielleicht doch was aus dem Wert an dem gehaltenen Unternehmen an die gelistete Person zurückfließt. Das möchte man natürlich auch verhindern. Andererseits, komplett jedes Stimmrecht zu versagen, ginge nach meinem Dafürhalten zu weit, weil man ja nur verhindern möchte, dass derjenige einen wirtschaftlichen Nutzen zieht. Aber vielleicht möchte er trotzdem darüber mit abstimmen, über bestimmte Dinge an dem gehaltenen Unternehmen abstimmen, ohne dass sie ihm einen Wert bringen. Die EU-Kommission hat sich so positioniert, dass sie gesagt hat, Stimmrechte dürfen nicht ausgeübt werden.
Okay. Also in dem Wort steckt sehr viel mehr drin, Einfriergebot, als es vielleicht auf den ersten Blick klingt. Es umfasst ja, das verstehe ich auch nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, nicht nur Gelder, sondern es umfasst Wertpapiere, es umfasst vermutlich alle Arten von Vermögensgegenständen, oder?
Ganz richtig, ja. Alle Vermögenswerte.
Und kann sich dann auch sogar auf Stimmrechte und sowas auswirken.
Genau, ganz richtig. Und es geht natürlich, das Bild geht ja schon davon aus, ich habe bei einer Bank einen Barbetrag hinterlegt, der wird dann eingefroren. Mhm. So ist es aber natürlich in der Realität nicht mehr, weil es ja häufig nur Buchgeld ist, was dann auf einem Konto liegt, aber ja letztendlich nur eine Buchung ist, die eine Aussage darüber trifft, wer den Anspruch gegen wen hat. Es ist aber auch klar, dass der Anspruch auch eingefroren werden muss. Im Detail wird es dann bei Folgefragen häufig relativ kompliziert.
Dann steigen wir da jetzt lieber nicht zu tief ein. Und Wertpapiere in Depots sind dann selbstverständlich auch betroffen, ne, wenn das mein Depot ist und ich sanktioniert bin.
Ja. Ja.
Wenn ich jetzt ein Unternehmen der Finanzbranche bin, das selbst gar keine Konten oder Depots von Kunden führt, weil ich ein Vermögensverwalter bin, der selber keine Depots führt, kann ich davon trotzdem betroffen sein, von dem Einfriergebot?
Ja, auch Sie müssen den Anspruch, den die gelistete Person Ihnen gegenüber hat, als Vermögensverwalter einfrieren und dürfen ihn nicht bedienen.
Das heißt, wenn ich das Depot verwalte und die Person ist gelistet, dann darf ich nichts abverkaufen, aus dem Depot und auch nichts reinkaufen.
Genau. Und da haben Sie natürlich gerade, wenn Sie Wertpapiere angucken, haben Sie ja häufig eine sehr lange Verwahrkette.
Mhm.
Und natürlich ist erstmal der Verwahrer in der Pflicht, das einzufrieren, aber in der Verwahrkette dann vielleicht die bis hin zum Vermögensverwalter müssen sich eben auch alle darum kümmern, dass das Einfriergebot umgesetzt werden kann.
Das ist wie in der Geldwäscheprävention. Es ist nicht nur einer in der Kette dafür verantwortlich, sondern es sind alle in der Kette dafür verantwortlich, das einzuhalten und sich darum zu kümmern.
Genau.
Ja. Jetzt habe ich dazu gelesen, es geht nicht nur darum, dass ich also direkt sehen kann, der Depotinhaber ist XY und das ist eine gelistete Person oder das und das Unternehmen ist gelistet, sondern es geht auch darum, herauszufinden, ob Gelder oder Vermögensgegenstände von einer gelisteten Person kontrolliert werden. Was ist damit gemeint und was muss ich eigentlich machen, um das zu überprüfen, wer da kontrolliert?
So, und das wird dann sehr anspruchsvoll. Also es gibt erstmal ein Listungsprinzip. Nur die Person, die selber auf der Liste aufgeführt ist, ist direkt Objekt von den Sanktionen.
Mhm.
Dann besagen aber das Bereitstellungsverbot insbesondere, dass auch mittelbare Bereitstellungen nicht zulässig sind. Das heißt, ich muss dann prüfen, wird die Person, mit der ich agiere, meine Kundin, die vielleicht nicht gelistet ist, wird die von einer gelisteten Person gehalten, zu 50% oder mehr, oder kontrolliert. Und dann habe ich eventuell eben auch eine Pflicht gegenüber der nicht gelisteten Kundin, keine Vermögenswerte bereitzustellen.
Und Sie sagten, das gilt beim Bereitstellungsverbot. Gilt es beim Einfriergebot auch?
Das ist hoch umstritten. Sie haben gesehen, ich wollte es umschiffen. Sie haben mich aber erwischt.
Entschuldigung.
Das Einfriergebot wird jedenfalls von der Bundesbank so ausgelegt, dass sie wirklich primär nur die Vermögenswerte der selbstgelisteten Person einfrieren müssen und einfrieren können. Nur dann, wenn Sie Informationen haben, dass die nicht gelistete, aber kontrollierende Person auch direkten Zugriff auf die Assets hat,
okay,
dann müssten Sie das auch einfrieren. Es reicht aber da, jedenfalls nach Auffassung der Bundesbank, nicht, wenn Sie eine Konstellation haben, wo beispielsweise der gelistete Anteilseigner 100% an einer deutschen GmbH oder an einer deutschen AG hat und diese AG Gelder auf dem Konto liegen hat, dann würde das Einfriergebot nach Auffassung der Deutschen Bundesbank nicht so weit reichen, dass Sie diese Gelder einfrieren können oder müssen. Da sind sich die Sanktionsbehörden der Welt aber sehr uneinig. Die Kommission geht weiter und sagt eben, dass im Regelfall auch solche Gelder eingefroren werden müssen. Es sei denn, der Nachweis kann geführt werden, dass die gelistete Person keinen Zugriff hat.
Mhm.
Und in UK und USA beispielsweise gelten strenge 50% Regeln, wonach immer dann, wenn die gelistete Person 50% an einer nicht gelisteten Person hält, auch die Assets der nicht gelisteten Person eingefroren werden müssen. Nach meinem Dafürhalten ist das, wenn man ehrlich ist, die Sichtweise, die eher der Lebenswirklichkeit entspricht, weil ja eben doch viel von kontrollierten Tochtergesellschaften an
Konzernmütter weitergegeben.
Ja. Okay, einfache Frage, wahnsinnig komplexe Antwort. Ich sehe schon, es ist ein Thema, dass man nicht, dass man es nicht mal eben durchdringen kann, war eigentlich eh klar. Aber dass eine vermeintlich einfache Frage dann so eine komplexe Antwort hat, hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Wenn ich jetzt das Thema aus welchem Grund auch immer bisher nicht so auf dem Zettel hatte und mich jetzt frage, okay, jetzt muss ich ermitteln, wer hier Kontrolle hat. Und ich habe sowieso, zumindest für meine Kunden, ja einen KYC-Prozess und ermittle den wirtschaftlich Berechtigten. Ich weiß jetzt, der wirtschaftlich Berechtigte ist nicht exakt so definiert wie der, der Kontrolle hat. Meine Frage ist, wenn ich den wirtschaftlich Berechtigten habe, habe ich dann automatisch den, der nach der Definition Kontrolle haben kann, mit erwischt? Oder muss ich meinen KYC-Fragebogen erweitern, weil es auch jemanden geben kann, der Kontrolle hat, der aber nicht wirtschaftlich Berechtigter wäre nach dem Geldwäscherecht?
Eine gute Frage. Das ist auf jeden Fall erstmal sehr hilfreich, den wirtschaftlich Berechtigten hier mitzuprüfen. Es ist so, dass Sie dann ja für die Kontrolle mehr brauchen als die 25% eines wirtschaftlich Berechtigten.
Ja.
Das heißt, Sie haben einige wirtschaftlich Berechtigte, die eben trotzdem keine Kontrolle im sanktionsrechtlichen Sinne über ein Unternehmen haben. Das heißt, die können Sie dann wieder rauswerfen. Was Sie mitbedenken müssen, ist, dass manche Sanktionsregime noch die Anteile verschiedener gelisteter Personen aggregieren. Also sprich, Sie haben den wirtschaftlich Berechtigten A, der hält 40%, reicht eigentlich für eine sanktionsrechtliche Kontrolle nicht aus. Dann haben Sie aber auch noch eine Person, die nicht wirtschaftlich Berechtigter ist, den B, der hält 11%. Beide sind sanktioniert und zusammen kommen die auf 51%.
Mhm.
Was folgt daraus? Spannende Frage, die leider in Europa wiederum nicht einheitlich beantwortet wird. Die Kommission sagt, die EU-Kommission sagt, das muss addiert werden im Zweifel und dann muss die Tochtergesellschaft oder das gehaltene Unternehmen als sanktioniert behandelt werden. Die Bundesbank sagt aber das Gegenteil und sagt, es muss nicht zusammengerechnet werden. Im Vereinigten Königreich müssen sie auch nicht zusammenrechnen, in den USA hingegen schon. Das heißt, gerade als Finanzinstitut, was ja auch verschiedenste Transaktionen mit verschiedenstem jurisdiktionellen Nexus durchführt, also häufig sind ja mehrere Rechtsordnungen bei einer globalen Transaktion berücksichtigt, müssen sie eben dann doch über die Geldwäscheprüfung hinausgehen und sämtliche Personen in der Anteilseignerstruktur mit berücksichtigen.
Ja. Wahnsinn, diese Unsicherheit, die da drin steckt, oder? Also diese rechtliche Unsicherheit, meine ich.
Unfassbar. Und es ist zum Teil ja auch keine Unsicherheit, sondern zum Teil sind es komplett konträre Rechtsanwendungsbefehle. Dass es kann Situationen geben, wo Ihnen das US-Recht sagt, Sie dürfen die Transaktion nicht durchführen. Und die vertragliche Verpflichtung, die vielleicht nicht Rücksicht auf das US-Recht nimmt, sagt, Sie müssen die Transaktion durchführen. Und sie bewegen sich da häufig als Unternehmen in dem Spannungsfeld zwischen Schadensersatzanspruch und Strafe.
Ja, und wenn ich mir dann auch noch überlegen muss, dass je nach Jurisdiktion, in der ich mich da gerade bewege, diese Kontrolle anders definiert ist. Ja, aber wie Sie sagen, wenn ich dann international unterwegs bin und die Komplexität nicht handeln kann, ist immer anders zu machen, dann mache ich eben immer die strengste Auslegung. Was bleibt mir anderes übrig, oder?
Genau, und dann haben wir die viel besprochene Overcompliance, die eben auch zu nicht immer wünschenswerten Ergebnissen.
Ja. Ich wollte Sie jetzt eigentlich noch fragen, was sind denn die Herausforderungen beim Einfriergebot? Ich vermute, es gibt noch viel mehr, als wir schon hatten, aber ich habe schon verstanden, dass es da wesentliche Herausforderungen gibt und dass das echt ein Brett sein kann, wenn man das beachten muss.
Ja, Sie haben da auch den neuralgischen Punkt treffsicher verortet. Das ist nach meinem Dafürhalten wirklich die Informationen zu bekommen, die notwendig sind, um zu entscheiden, hier die Partei unterliegt Beschränkungen und die Partei unterliegt keinen Beschränkungen.
Ja.
Was wir in der Praxis noch sehen, ist häufig viel Verwirrung über die unterschiedlichen Listen, die im Umkreis sind. Also zum einen haben Sie diese Listen der Finanzsanktionen, die für die Anwendung der Bereitstellungsverbote und des Asset Freezes erlassen wurden. Dann haben sie aber häufig auch noch andere Listen, wo auch Unternehmen aufgeführt sind, die aber anderen und zum Teil milderen Beschränkungen nur unterliegen. Also beispielsweise die Beschränkungen im Kapitalverkehr. Da gibt es eine Liste insbesondere an russischen Unternehmen, denen kein Kapital zur Verfügung gestellt werden darf, weder in der Form von Fremdkapital noch in der Form von Eigenkapital. Da wird dann aber häufig nicht mehr so genau differenziert und werden sämtliche Zahlungen an diese Personen eingestellt, was natürlich auch wieder viel zu weit ist.
Ja.
Das ist noch so ein Thema. Im Bereich der Russland-Sanktionen gibt es dann noch die schöne Frage, wie spielen eigentlich das Einlagenentgegennahmeverbot und die Finanzsanktionen zusammen? Ja, wenn ich bekomme eine Zahlung von einer sanktionierten Person, die muss ich nach dem Einfriergebot einfrieren. Ich darf als Institut aber von russischen Personen nicht mehr als 100.000 Euro Einlage entgegennehmen. Das kann dann in der Praxis auch sehr schwierig miteinander zu vereinbaren sein.
Ist die Frage, was greift zuerst? Nehme ich es an und friere es ein oder nehme ich es gar nicht an? Oder?
Ja. Genau, und schicke es zurück und muss damit rechnen, dass es dann auf anderem Wege die gelistete Person erreicht. Beides keine schöne Lösung.
Das klingt wirklich beides nicht gut. Zu der Frage, wie prüfe ich überhaupt die Listen, kommen wir gleich noch. Ich könnte von mir aus jetzt zum Bereitstellungsverbot wechseln oder gibt es noch aus Ihrer Sicht was ganz Wichtiges zum Einfriergebot, was wir noch sagen sollten?
Nein, und die gute Nachricht ist, dass wir vom Bereitstellungsverbot ja auch schon einiges mit abgefrühstückt haben.
Absolut. Sagen Sie doch nochmal, was umfasst das Bereitstellungsverbot? Was sagt das aus?
Es sagt, ich darf einer gelisteten Person keine Gelder und keine wirtschaftlichen Gegenstände zur Verfügung stellen oder zugutekommen lassen.
Mhm. Das heißt was praktisch? Also eben konnte ich mir das super vorstellen, Konto, Depot, Einlagen entgegennehmen. Das hier klingt viel größer, viel weiter. Was bedeutet das alles?
Also faktisch bedeutet das, dass ich keine Geschäfte mehr mit gelisteten Personen machen darf.
Okay.
Das ist jetzt allerdings viel zu weit gegriffen und übersetzt doch nicht genau, nicht präzise rechtlich, was ich eigentlich darf und was ich nicht darf. Ich muss eben gucken, ob bei einer Transaktion mit einer Person, mit einer gelisteten Person, diese Person irgendwas, was sie wirtschaftlich verwerten kann, zur Verfügung gestellt bekommt. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wo das nicht so offensichtlich ist, eine Information. Darf ich einer gelisteten Person noch eine Information zur Verfügung stellen? Wenn ich ein umfassendes Transaktionsverbot hätte, müsste ich vielleicht sagen, nein. Da ich jetzt aber nur das Bereitstellungsverbot habe, muss ich prüfen, ist diese Information, dieses Dokument, ist das eine wirtschaftliche Ressource?
Okay.
Kann die gelistete Person damit weitergehen und sagen, hier, ich vergeude das? Oder ist das eben nicht der Fall? Und dann kann ich der die Information auch zur Verfügung stellen.
Okay. Und wenn Sie sagen Transaktion, dann gehört jede Art von Geschäft, also wo ich eine Ware bekomme und dem Dienstleister dafür eben eine Vergütung bezahle, gehört dann dazu. Ist das richtig?
Ja, und das geht natürlich noch viel weiter. Also stellen Sie sich vor, Sie müssen eine Steuer bezahlen, wo auch die gelistete Person Steuerschuldner ist. Und wird in dem Moment, wo ich die Steuer bezahle, die gelistete Person ja von ihrer Steuerschuld befreit. Das wäre beispielsweise auch ein Verbot gegen das Bereitstellungsverbot, wofür ich wahrscheinlich eine Genehmigung bekommen kann. Das ist ja sehr sinnvoll, Steuerschulden zu bezahlen. Aber erstmal verstößt es natürlich. Also sollte eigentlich nur zeigen, wie weitreichend das Bereitstellungsverbot ist.
Ja. Eine Frage, die ich auch hatte, die haben Sie jetzt gerade schon mit beantwortet. Das ist nämlich genau eine, die ich bei einem Kunden von mir mit diskutiert habe. Muss ich vorher, wenn ich Büromaterial bestelle, vorher überprüfen, ob dieses Unternehmen sanktioniert ist? Und genau genommen ja.
Genau genommen ja. Also können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber es ist ja so, dass wenn ich nicht weiß, dass eine Person sanktioniert ist, ich zumindest nicht in den strafrechtlich sanktioniert werden kann.
Ja, es kann nicht mehr vorsätzlich sein, ne?
Genau, dann, genau. Ja. Es ist natürlich immer so, dass ich natürlich meine Kunden, meine Geschäftspartner, ich kenne ja deren Namen Und ich habe ja die Möglichkeit, die gegen Sanktionslisten zu prüfen, sodass ich mich schon fragen muss als Unternehmen, wie setze ich es prozessmäßig auf, dass meine Geschäftspartner überprüft werden? Mhm. Was wird von mir als ordentlichen Kaufmann verlangt, dass die Sanktionen eingehalten werden? Und da kann man natürlich einen Unterschied machen, dass wenn ich jetzt beispielsweise, ich wäre Lidl, es kommt jemand zu mir an die Kasse, der bezahlt was mit Bargeld. Muss ich den einer Sanktionslistenprüfung unterziehen, ja oder nein? Und ich würde sagen, dass bei Bargeschäften des täglichen Lebens sich bisher noch die Auffassung glücklicherweise hält, dass ich das nicht prüfen muss.
Sonst könnte das künftig echt kompliziert werden, ja.
Ganz richtig, ganz richtig. Aber stellen Sie sich mal vor, ich habe einen Internetversand. Mhm. Ich erfasse die Daten meiner Kunden standardmäßig und könnte die einer Sanktionslistenprüfung unterziehen. Dann ist das natürlich, dann sind wir da schon von dem Bargeschäft des täglichen Lebens vielleicht etwas weiter weg. Und dann habe ich natürlich noch die Sonderfälle, wo ich sowieso eine Geldwäscheprüfung durchführe und sämtliche Daten meiner Kunden sorgfältig erhebe. Und spätestens da könnte man dann wahrscheinlich sagen, dann ist es auch fair, diese Daten einer Sanktionslistenprüfung zu unterziehen.
Zumindest, und deswegen hatte ich ja vorhin auch gefragt, ich kenne den wirtschaftlich Berechtigten eh. Ich habe verstanden, das ist nicht derselbe wie der, der Kontrolle ausübt, aber es gibt zumindest eine große Schnittmenge dazwischen. Mhm. Dann könnte ich das doch mal durch eine Sanktionslistenprüfung jagen. Und ich glaube, da würde sich wahrscheinlich bei Kunden, für die ich als Finanzunternehmen ja sowieso eine KYC-Prüfung mache, würde sich wahrscheinlich auch kaum einer wehren. Ich stelle es mir halt so schwierig vor, also Sie haben schon gesagt, große Unternehmen haben da sehr gute Prozesse. Ja, das kenne ich auch. Ich habe Lieferantenlisten, Dienstleisterlisten, ich habe einen zentralen Einkauf. Aber je kleiner die Unternehmen werden, desto eher passiert das mal, dass irgendjemand mal eben irgendwas bestellt. Ja, sei es Büromaterial, ein Laptop, eine neue Maus, Kaffee für die Küche oder was auch immer. Und zwar im Internet bestellt. Ich könnte auch zu Rewe gehen, dann kann ich mir auch die Frage stellen, ob ich dann vorher Rewe einer Sanktionsprüfung unterziehen muss. Ich hoffe nicht. Und dann bestelle ich es im Internet. Aber ich mache ja keine KYC-Prüfung oder keine Know Your Sanctions-Prüfung bei diesem Internetanbieter normalerweise oder bei diesem Versandhandel. Und da kann ich mir dann schon irgendwann die Frage stellen, nach wie groß ist denn mein Risiko, wenn ich mir das nicht antue, für jede Bestellung von Kleinkram in meinem Unternehmen vorher denjenigen zu ermitteln, der da Kontrolle hat und dann eine Sanktionsprüfung zu machen.
Und ich glaube, da müssen Sie natürlich auch gucken, wie ist Ihr Geschäft? Ist das Hochrisikogeschäft? Ist das Geschäft mit wesentlich niedrigerem Risiko, um eben zu bestimmen, was für Sorgfaltspflichten von Ihnen erwartet werden, die Sie einhalten? Also wenn ich als Finanzinstitut mit Kunden in global agiere und auch Hochrisikogeschäft mit Ländern wie Iran, Irak, Middle East oder eben Russland und der russischen Hemisphäre durchführe, dann habe ich vielleicht andere Sorgfaltspflichten als jemand, der in Deutschland um die Ecke Büromaterial einkauft.
Ja, und dann brauche ich vielleicht tatsächlich als, wo auch immer es dann verortet ist, Compliance oder Geldwäschebeauftragter eben auch mal ja den Mut und das Standing zu sagen, ich mache jetzt eine Risikoanalyse und gewisse Dinge mache ich vielleicht doch einfach nicht. Weil das Risiko eines tatsächlichen Compliance-Verstoßes, das ist ja eigentlich dann, glaube ich, das die größte Gefahr, dass ich tatsächlich gegen eine Sanktion verstoße. Das Risiko ist so klein und der Aufwand, das alles zu prüfen, ist so groß. Das muss natürlich jeder selber wissen und selber abwägen, aber ich finde das einen sehr guten Punkt, sich mal wirklich anzugucken, wie stark ist mein Geschäft denn von diesem Risiko betroffen.
Ja, und da ist es natürlich tatsächlich so, dass der Finanzsektor von den Sanktionen ja schon ganz besonders beansprucht wird.
Ja.
Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, aber es ist einfach so, dass Sanktionen sollen ja auch immer asymmetrisch verhängt werden, ne? Dass man guckt, dass irgendwie so der Schaden für die Industrie hier möglichst niedrig ist und der Schaden für das sanktionierte Land ungleich größer. Und die westliche Welt hat halt einfach einen sehr guten, unersetzbaren Kapitalmarkt, beherrscht auch den Zahlungsverkehr in einer Art und Weise, die eben dazu führt, dass ein Land, was sanktioniert wird, sehr empfindlich getroffen wird, wenn es davon ausgeschlossen wird. Ja, deswegen sind nehmen allen voran die USA, aber Europa ganz klar auch, nehmen schon immer auch den Kapital- und Zahlungsverkehr ganz besonders in den Fokus. Das heißt, wenn sie Kapital- und Zahlungsverkehr durchführen, sind sie schon einmal in einer Gruppe an Akteuren, die von den Sanktionen besonders beansprucht werden. Und das heißt im Prinzip, wenn der Länderscope dann eben über innereuropäisches Geschäft hinausgeht, und das geht da ja eben sehr, sehr schnell, dann bestehen da schon, ich glaube, da sind sich auch alle einig, gerade bei Finanzinstituten schon auch besondere Sorgfaltspflichten.
Ja, okay.
Und gerade Sanktionslistenprüfungen ist eben auch was, was sich mit relativ einfachen und auch wenig kostenintensiven Prozessen relativ gut umsetzen lässt.
Ja, ich vermute, ich kann es sehr gut standardisieren. Wenn ich es nur bisher gar nicht auf dem Zettel hatte, dann ist natürlich jetzt plötzlich auch alle Dienstleister zu prüfen und so, kann schon sehr aufwendig sein.
Genau, also die gängige Empfehlung, auch jetzt nicht seit dem letzten Jahr oder seit den letzten 2 Jahren, sondern schon seit mehr als einem Jahrzehnt, also standardmäßig alle Kreditoren und Debitoren, die man in einem System erfasst hat, auch gegen eine Sanktionsliste zu prüfen. Es schmerzt natürlich, wenn man jetzt eine solche Prüfung einführt, weil man dann natürlich auch alte Fälle hochgespült bekommt, mit denen man dann umgehen muss.
Ja, und wenn ich die bis dahin noch nicht ermittelt hatte, wer da die Kontrolle hat, dann muss ich es halt dann noch nachholen, ne?
Genau, also wobei das ist vielleicht ein Punkt, wo wir nochmal reingehen sollten. Also erst einmal denke ich, es kann von den Unternehmen erwartet werden, ihre direkten Geschäftspartner dem Sanktionslisten-Screening zu unterziehen.
Ja.
Heißt, wenn ich mit Unternehmen A agiere, gucke ich, ob Unternehmen A auf der Sanktionsliste ist. Das ist auch relativ einfach. Was ungleich schwieriger ist, ist einen Prozess aufzusetzen, wo die Anteilseigner auch gleich mitgeprüft werden. Denn entweder muss ich manuell die Anteilseigner in meinem System hinterlegen und dann da den gleichen Screening-Prozess drüber führen lassen. Oder ich muss eine Datenbank benutzen, die, wenn ich Kunde A eingebe, auch gleich weiß, dass Kunde A von Unternehmen B und C gehalten wird.
Ja.
Und diese Datenbanken gibt es. Die lassen sich für dieses Wissen aber durchaus auch teuer bezahlen.
Ja, okay. Das heißt, Sie sagen, ich muss, selbst wenn ich das gar nicht selber weiß, ich kann quasi Daten einkaufen, wo die Datenbank die Information hat, wer da die Kontrolle hat oder wer der Anteilseigner ist. Dann muss ich das nicht selber machen, aber dafür kostet es richtig Geld. Ja.
Ja, genau.
Bevor wir tatsächlich zum Listenabgleich kommen, ich habe noch 2 Fragen, die Einordnung, wo das reingehört. Mit das Erste, was ich gehört hatte zu den Russland-Sanktionen damals, als ich da in irgendeiner Schulung, Compliance-Schulung saß, war, man darf Geschäfte mit Wertpapieren bestimmter russischer Unternehmen nicht mehr machen. Und zwar ging das nicht nur um den IPO, sondern eben auch um Geschäfte im Zweitmarkt. Gehört das zum Bereitstellungsverbot oder gehört das überhaupt zu den beiden Sachen, die wir eben hatten, Einfriergebot und Bereitstellungsverbot? Ist das was ganz anderes?
Da sind wir in ihrem zweiten Eimer, nämlich den Beschränkungen des Kapital- und Zahlungsverkehrs. Und das ist eine Beschränkung des Kapitalverkehrs.
Okay, alles klar, sehr gut. Ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, wo gehört das eigentlich hin? Gut, da kommen wir dann gleich noch zu. Und dann hatte eine Kanzlei, mit der wir zu dem Thema mal gesprochen haben, gesagt, ich müsste auch alle meine Mitarbeiter regelmäßig einer Sanktionslistenprüfung unterziehen.
Ja, das ist so eine alte Frage, die natürlich auch im Zusammenspiel mit dem Datenschutz dann häufiger mal diskutiert wurde. Es ist ja so, dass sie auch ihren Angestellten ein Gehalt auszahlen und in dem Moment würden sie gegen das Bereitstellungsverbot verstoßen, wenn der Mitarbeiter sanktioniert ist. Diese Diskussion rührt meines Erachtens daher, dass die Hauptzollämter verlangt haben für den besonderen Status des AEO, den Authorized Economic Operator. Das ist eine Person, die sehr viele Erleichterungen im Zollrecht in Anspruch nehmen kann, dass die verpflichtet sei zu prüfen, ob sie gelistete Personen angestellt hat.
Mhm.
Und daher rührten dann auch die gerichtlichen Verfahren, die hochgegangen sind, bis zum BFH. nach der Frage, ist das Ding datenschutzrechtlich eigentlich vereinbar? Und die Antwort war, ja, das lässt sich mit dem Datenschutzrecht vereinbaren. Es ist jetzt aber nirgendwo außerhalb dieser Verpflichtungen im Rahmen des AEO, ist es nirgendwo gesetzlich festgeschrieben, dass sie ihre Mitarbeiter zu screenen haben, sondern hier gelten auch die normalen Regeln. Wenn ich einem sanktionierten Mitarbeiter ein Gehalt auszahle, verstoße ich gegen das Bereitstellungsverbot. Und dann stellt sich die Frage, war das vorsätzlich? Vielleicht wusste ich ja gar nicht, dass der sanktioniert ist. War es fahrlässig, dass ich ihn nicht geprüft habe? Dann stellt sich wieder die Frage, was hätte ein sorgfältiger Kaufmann gemacht? Und da stellt sich dann natürlich wieder so ein bisschen die Frage, habe ich einen Fünf-Mann-Betrieb, wo ich meine zwei Familienmitglieder und noch zwei andere eingestellt habe? Oder habe ich einen großen Konzern, wo ich gar keinen Überblick mehr habe, wen ich einstelle? Und auch, ja, habe ich vielleicht Hochrisikogeschäft, das gelistete Personen vielleicht ein besonderes Interesse dran hätten mitzuarbeiten. Ich kann Ihnen nur sagen, in unserer beruflichen Praxis tauchte neulich einmal ein Mandant aus dem Defense-Bereich auf, der uns sagte, hier, unser Mitarbeiter XY steht auf einer US-Sanktionsliste. Was machen wir? Der Mitarbeiter war auch noch sehr kurz da und es ließ sich arbeitsrechtlich alles umsetzen. Aber die Empfehlung war natürlich, sich von dem gelisteten Mitarbeiter nach Möglichkeit sofort zu trennen.
Zu trennen, ja. Und während Sie das eben erläutert haben, wo das herkommen kann, ist mir noch durch den Kopf gegangen, dass die, ich weiß gar nicht, ob es gesetzlich verankert ist oder ob die BaFin das nur irgendwo hat verlauten lassen, dass, glaube ich, wer auf einer Sanktionsliste steht, geht nicht mehr als zuverlässig. Und das ist natürlich im Aufsichtsrecht für Mitarbeiter, Führungskräfte, Geschäftsleiter ein wichtiger Punkt. Gilt jemand als zuverlässig oder nicht? Also da könnte es vielleicht zumindest im Finanzmarktbereich auch noch herkommen, das Thema.
Das stimmt. Das kommt aber natürlich aus einer ganz anderen Perspektive. Und da vielleicht auch noch einmal, wenn jemand auf eine schwarze Liste kommt, die dann zu Einfriergebot und Bereitstellungsverbot führt, diese Person ist ja wirtschaftlich tot. Jede Bank wird dieser Person, ob eine natürliche Person oder ein Unternehmen, wird die Kontoverbindung sofort zumachen, wird das Vermögen einfrieren, wird keine DHL-Pakete mehr schicken, oder DHL wird nicht mehr liefern. Sie werden komplett von allen Geschäftspartnern abgeschnitten. Das heißt, es ist eine irre weitreichende Entscheidung, die natürlich auch mit der entsprechenden Verantwortung des Gesetzgebers einhergeht, sehr sorgfältig zu prüfen, wen sie auf eine Sanktionsliste setzen, weil dieses Unternehmen oder diese natürliche Person wird einen wirtschaftlichen Tod sterben. Mhm. Ja, und wird im Zweifel halt auch in die Insolvenz gehen. Und schon das ist ja ein Aspekt, der eine Zuverlässigkeit ganz enorm
beeinträchtigt
kann. Ja.
Ja. Okay, verstanden. Also wenn ich jetzt ein Finanzunternehmen bin oder ein Unternehmen der Finanzbranche bin, dass das bisher vielleicht nicht so auf dem Zettel hatte, wo vielleicht mein Prüfer gesagt hat, mach da mal mehr, dann habe ich mir das jetzt angeguckt, dann habe ich jetzt zumindest grob das Einfriergebot und das Bereitstellungsverbot verstanden, habe mir vielleicht ein bisschen risikobasiert überlegt, ob ich jetzt wirklich jeden Lieferanten von Büromaterial und wirklich jeden meiner Mitarbeiter, die alle irgendwie regional bei mir sind und die ich eigentlich kenne, prüfe oder nicht. Jetzt muss ich mir selber überlegen, wie da meine Risikosicht ist, ob ich es alles perfekt mache oder nicht. Das habe ich mir jetzt alles überlegt. Und jetzt komme ich zu der Frage, wie finde ich denn raus, ob jemand jetzt auf einer Liste steht? Ich habe mir mal die Sie auch schon genannt hatten, diese Consolidated Final Sanctions List der EU im Internet angeschaut. Im PDF sind das über 1000 Seiten, das kann ich vergessen, das irgendwie per Hand abzugleichen. Wie wird denn Listenabgleich in der Praxis eigentlich gemacht?
Sie lassen im Hintergrund ein Computerprogramm laufen. Das ist nach meinem Dafürhalten die einzig sinnvolle Lösung. Und also manuell können Sie das nach meinem Dafürhalten gar nicht stemmen. Allein auch, wenn Sie es einmal gemacht haben, dann haben Sie eine Momentaufnahme, 20.06.2024, 17.46 Uhr. Dann kann das morgen mit dem 14. Sanktionspaket schon überholt sein.
Ja, also muss ich ständig, also nicht ständig, aber ich muss es regelmäßig laufen lassen.
Sie müssen sämtliche Daten ständig laufen lassen.
Ja. Okay, und jetzt, ich wollte jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber ich stelle es mir auch schwierig vor, nachdem ich mal einen Blick auf diese Liste der EU geworfen habe, wenn ich einen Treffer habe, da sind da jetzt nicht wahnsinnig detaillierte Angaben drin, zumindest nicht zu allen Personen, also mit allen Vornamen, genauem Geburtsort, genauem Geburtsdatum und heutiger Adresse stehen die daher jetzt nicht unbedingt drin. Das heißt, ich kann einen Treffer haben und gar nicht sicher sein, ob das wirklich eine gelistete Person ist. Ist das in der Praxis ein Problem?
Ja, klar. Das ist genau, also darum dreht sich dann auch die Justierung der Software, weil sie ja einerseits sicherstellen müssen, dass auch wenn sie den Namen etwas anders schreiben oder einen Namen aus dem Kyrillischen in die lateinische Schrift übersetzen, dass da eben auch Fehler passieren können. Und das heißt, sie müssen auch irgendeine Ungenauigkeit vorgeben. Das heißt, sie haben immer falsche Treffer. Und die müssen sie dann händisch eben wieder aussortieren. Und da können sie natürlich mehr oder weniger Personal einsetzen. Und es kommt halt darauf an, wirklich eine gute und vernünftige Einstellung da zu wählen. Und dann ist es so, dass in der Regel schon Geburtsdaten angegeben sind und auch Informationen zum Wohnsitz.
Okay.
So dass sie das meistens schon gucken können, hier passt das vom Alter etc.
Ja, und ich muss sowas ja wahrscheinlich auch nicht selber bauen und programmieren, sondern Zugänge zu solchen Datenbanken kann man vermutlich auch kaufen, oder?
Absolut. Und das ist auch, dafür muss man auch nicht das ganz große Geld in die Hand nehmen.
Und wenn ich jetzt einen Treffer hatte und ich habe auch validiert, dass es ein Treffer ist, habe ich dann Meldepflichten?
Ja, genau. Es kommt drauf an. Sie haben bestimmte Pflichten für Finanzinstitute nach den Verordnungen, in denen die Bereitstellungsverbote und Einfriergebote festgelegt sind. Sie müssen ja einfrieren, wenn Sie einen Treffer haben, und das müssen Sie auch melden. Und darüber hinaus haben Sie eben auch noch bestimmte Pflichten, den Behörden dabei zu helfen, Sanktionsverstöße festzustellen.
Also darum muss ich mich dann im Zweifel in dem Moment auch kümmern.
Ja.
Okay. Für mich war das jetzt, ich glaube, es war auch der, was haben Sie vorhin gesagt, der Eimer, der größte Eimer, die Sanktionen gegen gelistete Personen. Ich würde jetzt von mir aus zu dem nächsten Eimer übergehen, Zahlungsverkehr mit bestimmten Ländern, außer Sie sagen, nee, da fehlt jetzt noch was Wichtiges.
Nee, ich glaube, wir haben über viele wichtige Themen gesprochen und ich kann darüber Tage sprechen und
das glaube ich.
Nicht da bremsen. Genau, und der Eimer ist natürlich die Übersetzung des englischen Wortes Bucket.
Achso, sehr schön. Also ich fand den Eimer auch schon gut. Ich spreche sonst immer von Schubladen, aber ich fand den Eimer auch super. Ja, und ich glaube auch, wenn da jetzt jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern tiefer rein möchte, dann ist es wahrscheinlich auch die beste Idee, sich zum Beispiel an Sie zu wenden, weil es hat so viele Facetten, das können wir unmöglich in einer Podcast-Folge schaffen. Wir beide würden das Gespräch nicht durchhalten und anhören wird sich wahrscheinlich auch keiner mehr.
Ja.
Zahlungsverkehr mit bestimmten Ländern. Ich würde es jetzt tatsächlich einmal komplett Ihnen überlassen, wie detailliert wir das jetzt noch machen. Also worum geht's dabei? Wie schwierig ist das? Welche Unternehmen betrifft das? Welche Bedeutung hat das? Ich weiß, das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber ich will so ein bisschen darauf hinaus. Ist die Bedeutung so hoch, dass es jetzt Sinn macht, da noch mal lange drüber zu sprechen? Oder sagen Sie, das kann man in 5, 6 Sätzen das Wesentliche erklären? Das würde ich jetzt tatsächlich Ihnen überlassen.
Ja, ich versuche es mal. Zahlungsverkehr ist gar nicht so häufig beschränkt. Also häufig halten wir den Zahlungsverkehr mit sanktionierten Staaten noch offen.
Mhm.
Also beispielsweise mit Russland. Da ist Zahlungsverkehr noch möglich. Die Amerikaner haben sehr darauf gedrängt, dass bestimmte russische Institute vom SWIFT abgehängt werden. Das ist auch erfolgt. SWIFT sitzt ja in Belgien, deswegen EU-Kompetenz, deswegen auch immer die Europäer, die dort tätig werden. Also ja, russische Institute sind zum Teil eben vom SWIFT abgehängt. Das wäre im Prinzip so eine typische Unterbrechung des Zahlungsverkehrs. Sie dürfen auch kein Bargeld nach Russland transportieren im LKW. Aber abgesehen davon gibt es eben gegenüber Russland kaum Einschränkungen des Zahlungsverkehrs. Sie sehen stärkere Einschränkungen im Kapitalverkehr. Also bei der Frage, welchen russischen Unternehmen darf noch Debt oder Equity zur Verfügung gestellt werden, da gibt es Einschränkungen.
Das war meine Frage von vorhin, ne, mit den Wertpapieren der russischen Unternehmen. Ja, okay.
Genau, und dann haben Sie auch noch das auch schon angesprochene Einlagenannahmeverbot westlicher Institute oder europäischer Institute, die eben nicht mehr als 100.000 Euro von russischen Personen entgegennehmen dürfen. Das würde ich jetzt auch mal als Thema des Kapitalverkehrs und nicht des Zahlungsverkehrs einordnen. Genau, da gibt es auch Beschränkungen, aber ich glaube schon, dass wenn Sie fragen, was sind die größten Probleme für die Banken, in der Tat natürlich die gelisteten Personen, mit denen nicht agiert werden darf und die natürlich trotzdem versuchen, ihre Zahlungen irgendwie durch das System zu schleusen.
Ja. Meinen Sie, wir können den Bucket Einschränkung des Kapital- und Zahlungsverkehrs dann erstmal schon wieder verlassen, oder?
Ja, also es gibt natürlich viele spannende Fragen. Was fällt unter diese Kapitalverkehrsbeschränkungen? Welche Formen der Finanzierung darf ich vielleicht doch noch gewähren oder eben schon nicht mehr? Aber das sind dann doch Detailfragen. Ich glaube, das ist die wichtige Nachricht an die Einsteiger, ist doch erstmal zu gucken, wo im Bereich mit welchen Ländern überhaupt Kapitalverkehrsbeschränkungen und Zahlungsverkehrsbeschränkungen getroffen wurden.
Ja, und da haben Sie schon gesagt, das sind nicht viele. Ja. Dann kommen wir schon zu dem letzten Bucket, Handel bestimmter Waren oder Dienstleistungen. Da habe ich natürlich auf den ersten Blick gedacht, Finanzbranche ist doch egal, aber ist es dann wahrscheinlich natürlich nicht mehr, wenn ich Waren finanziere, die dann irgendwohin ausgeliefert werden und die eigentlich sanktioniert sind. Was heißt das praktisch? Also vielleicht auch eher kürzer an dieser Stelle, aber wie muss ich mir das vorstellen? Was müssen Unternehmen da tun, also Finanzunternehmen da tun und wo liegt da die Schwierigkeit?
Ganz toll, dass wir diesen Aspekt hier ansprechen, weil das eben tatsächlich ein Thema ist, was viele Finanzinstitute für sich erst viel zu spät entdeckt haben. Na, wir denken bei den Export- und Importbeschränkungen, denken wir an die Industrieunternehmen, an die handelnden Unternehmen. Und wir sehen nicht, dass all diese Ein- und Ausfuhrbeschränkungen auch immer flankiert sind mit Finanzierungsverboten, sodass ich entweder als finanzierendes Unternehmen auch einem Verbot unterliege oder als finanzierendes Unternehmen auch eine Genehmigung brauche. Und da gibt es einige Fälle, wo das auch schon missachtet wurde, wo die Finanzinstitute die schwarzen Listen rauf und runter geprüft haben und sich ein Bein ausgerissen haben, um zu prüfen, von wem wird jetzt der Kunde kontrolliert oder nicht. Und dann übersehen haben, dass man eventuell noch eine Genehmigung beantragen muss oder einem Verbot unterliegt aufgrund dieser sektoralen Sanktionen der Beschränkungen im Warenverkehr. Und wo ich da als Finanzinstitut aufpassen muss, das ist vor allen Dingen die Handelsfinanzierung und das Projektgeschäft. Also beispielsweise, ich finanziere den Bau eines stahlintensiven Projektes, sage ich mal, in Indien und übersehe, dass zur Durchführung dieses Projektes ganz viel Stahl aus Russland bezogen werden muss.
Okay.
Und dann ist eben die Frage, ob ich mit meiner Finanzierung eventuell gegen das Finanzierungsverbot in dem Bereich verstoße. Oder ich finanziere mit einer Anzahlungsgarantie etc. pp. Vielleicht ein Exportprojekt von Gütern, die Exportbeschränkungen unterliegen. Also beispielsweise finanziere ich ein LNG-Projekt in Russland. Wäre verboten unter dem Finanzierungsverbot. Das heißt, ich muss gerade in dem Projektgeschäft und in der Handelsfinanzierung immer aufpassen, wofür reiche ich denn das eigentlich aus?
Ich finde das total spannend, was Sie gerade gesagt haben, weil ich wäre so in meiner ganz einfachen Denkweise, die ich nicht so viel davon verstehe bisher, hätte ich sofort gesagt, ja klar, wenn ich irgendwie irgendwas finanziere, was ich für Waffen benutzen kann oder so, dann darf das natürlich nicht zum Beispiel nach Russland geliefert werden. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich mir auch überlegen muss, dass ich in einem anderen Land vielleicht nichts finanzieren darf, wie dieses Stahlbeispiel, und wofür dann sehr viel Stahl aus Russland bezogen wird. Also um so viele Ecken hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht, aber das gehört dann auch da rein, ne?
Ja, und es ist eben Ausfluss dessen, dass die Finanzinstitute hier schon ganz besonders streng in die Haftung genommen werden, indem eben alle diese Ein- und Ausfuhrverbote mit flankierenden Finanzierungsverboten belegt sind. Mhm. Ja, ansonsten hätte ich immer noch die Frage, leiste ich eine Beihilfe? Ja, dann muss ich aber erstens, wissen, dass was schiefläuft. Und zweitens würde ich dann nicht in die Bredouille kommen, wenn das Projekt außerhalb des Anwendungsbereichs der Sanktionen liegt. Also nehmen wir das Beispiel in Indien. Das ist eigentlich ganz gut, weil der Inder, der verstößt ja nicht gegen Sanktionen. Das heißt, der kann Stahl aus Russland ohne Probleme beziehen. Der Finanzierer, der in der EU sitzt, darf aber diesen Bezug des Stahls in Indien auch nicht finanzieren.
Ja, ich finde das ja mega spannend. Ich stelle es mir nur wahnsinnig schwierig vor. Also wie tief bin ich denn verpflichtet nachzuforschen, um sowas rauszufinden?
Und das ist die Gretchenfrage. Ja, wie weit reicht meine Nachforschungspflicht? Die Kommission hat zu den 2014er Russland-Sanktionen in einer Guidance mal gesagt, ich darf mich als Finanzierer nicht allein auf die Angaben des Handelsunternehmens verlassen. Das heißt, ich darf mich nicht einzig und allein darauf verlassen, dass mir der Exporteur sagt, ist kein Problem, sondern ich muss noch irgendeine geartete eigene Prüfung durchführen. Ja, ich muss zumindest verplausibilisieren, ob das, was der Exporteur oder derjenige, der die Projektfinanzierung benötigt, ob das plausibel ist, ja oder nein.
Ja.
Ja, das heißt, im Prinzip in kritischeren Bereichen muss ich dann vielleicht auch mal eine Stichprobe durchführen. Ich darf jedenfalls nicht mir das einfach nur bestätigen lassen und die Bestätigung zur Akte legen und mich darauf ausruhen.
Also es heißt, ich muss mir bei dieser Nachforschungspflicht auch wieder risikoorientiert selbst überlegen, an welchen Stellen muss ich wie tief nachforschen und dafür einfach auch gute Handlungsanweisungen und gute Prozesse dann im Unternehmen haben.
Genau. Und gleichzeitig natürlich haben Sie die Herausforderung, dass Sie auch nicht Ihr Unternehmen in Prozessen ersticken dürfen.
Ja, absolut.
Sie müssen da irgendwie eine gute Balance finden.
Ja, ich finde, das haben Sie vorhin so wahnsinnig schön gesagt. Die Sanktionen sollen ja den Ländern schaden, gegen die sie verhängt werden und nicht allen anderen, die sich in Prüfprozessen selbst das Geschäft abwürgen. Ich habe noch zwei Sachen. Die eine haben Sie im Prinzip zwischendurch und auch eben immer schon mal wieder beantwortet. Ich wollte wissen, wer ist denn für so eine Einhaltung intern eigentlich zuständig? Sie haben vorhin schon gesagt, das ist nicht festgelegt. Das packt man dahin, wo es am meisten Sinn macht. Also wenn es um die gelisteten Personen geht, ist es vielleicht im Geldwäschebereich gut aufgehoben, aber wenn es um Exportfinanzierung geht, dann ist es vielleicht im Kreditbereich aufgehoben. Also je nachdem, wo es halt am besten in den Prozess passt. Ne? Es gibt keine Vorgabe, wo es angesiedelt sein muss.
Genau. Eins ist klar, es ist immer das Management verantwortlich dafür zu sorgen, dass Recht und Gesetz eingehalten werden. Mhm. Das heißt, das Management muss sich tatsächlich überlegen, wo im Unternehmen ist dieser Prozess am besten aufgesetzt. Und gerade bei den Finanzsanktionen kann das sehr gut im Bereich AML mitgemacht werden. Man könnte es auch in einer Compliance-Organisation mit abdecken. Man kann es auch in der Rechtsabteilung mit aufhängen. Das kommt ganz darauf an, wie das Unternehmen aufgebaut ist, wie groß es ist. Und so weiter.
Ja, also überlege ich mir also selbst, wo es am besten hinpasst. Das ist wunderbar. Ich habe jetzt noch als letztes ein Thema, wo ich jetzt gar nicht so tief rein will, sondern nur so weit, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht eine Idee entwickeln können, ob sie sich darum kümmern müssen oder nicht. Und zwar hatte ich in Gesprächen schon immer wieder das Thema USA und Sie haben Sanktionen USA auch schon genannt. Und da ist so ein, ich würde fast etwas salopp sagen, so ein Gespenst aufgetaucht, dass so wie ich irgendwie USA-Bezug habe, ich wahnsinnig aufpassen muss, dass ich auch die USA-Sanktionen einhalte. Und da stellt sich mir die Frage, wann muss ich denn dann aufpassen? Also was heißt denn USA-Bezug? Also wenn ich einfach ein Unternehmen in Deutschland mit deutschen Kunden bin, ist mir das dann egal? Oder habe ich schon ein Thema, wenn ich USA-Lieferanten habe oder wenn ich mit US-Dollar irgendwas mache? Also wo ist da die Grenze, wo ich mich um USA-Sanktionen Sanktionen kümmern muss. Kann man das relativ einfach sagen oder bin ich da jetzt zu naiv mit der Frage?
Nee, ich glaube, man kann es relativ einfach sagen. Also die US-Primärsanktionen sind anwendbar auf alle Unternehmen, die in den USA gegründet wurden, auf alle US-Staatsangehörige und Inhaber einer Green Card. Da schon einmal aufgepasst. Wir erleben immer wieder, dass gerade führende Personen in Unternehmen eine Green Card haben oder sogar eine US-Staatsangehörigkeit. Dann müssen sie immer aufpassen, wenn sie sich in den USA aufhalten oder wenn in Geschäften Personen einbezogen werden, die sich in den USA aufhalten oder eben US-Persons sind aus den anderen eben genannten Gründen. Und da fallen dann eben auch die US-Dollar-Transaktionen rein, weil ich zur Durchführung von US-Dollar-Transaktionen ja immer ein Clearing in den USA benötige.
Okay.
Haben Sie bei US-Dollar-Transaktionen eigentlich immer einen US-Bezug, außer Sie bringen Bargeld von A nach B oder Sie verrechnen intern. Heißt aber, im Anwendungsbereich der US-Sanktionen muss das US-Recht eingehalten werden, sonst verhängen die USA empfindliche Strafen. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig als Hintergrundwissen. Diese exorbitanten Strafen, die die OFAC gegenüber den europäischen Finanzinstituten verhängt hat, also diese Strafgelder in Millionen- und Milliardenhöhe, die resultierten daraus, dass die europäischen Banken Daten aus dem Zahlungsverkehr unterdrückt haben oder manipuliert haben und durch das US-Finanzsystem gejagt haben. Sogenannte Stripping Cases. Also es wurde im Prinzip alles, was den Bezug auf das sanktionierte Land, beispielsweise Iran, beinhaltete, aus den Zahlungsdaten gelöscht und die Zahlungen wurden unter Einbezug des US-Finanzsystems durchgeführt. Und da haben die USA gesagt, hier stopp, das verstößt gegen unsere Vorgaben und wir beabsichtigen euch, böse zu bestrafen oder den Zugang zu unserem System für immer zu sperren. Was man dann aber nicht damit verwechseln darf, sind die US-Sekundärsanktionen. Das sind die Sanktionen, die die USA androhen, für insbesondere auch für Finanzinstitute in aller Welt, bei bestimmten signifikanten Transaktionen mit gelisteten Personen oder in bestimmten Bereichen, wo sie sagen, wenn ihr, liebes europäisches Finanzinstitut, solche Transaktionen durchführt, dann setzen wir euch eurerseits auf eine schwarze Liste. Mit der Folge, dass das Geschäft tot ist, dieses Instituts. Das haben wir in der Vergangenheit zum Beispiel gesehen bei der Deutschen Forfait, dem Institut, was noch sehr lange Iran Zahlungsverkehr durchgeführt hat. Und da wurde die Deutsche Forfait und der Vorstand auf die Sanktionsliste gesetzt, mit der Folge, dass der Vorstand dann keine Kreditkarte mehr hatte, ihm DHL keine Kartenmöbel mehr geliefert hat. Und das Institut hat es geschafft, auch wieder von der Liste herunterzukommen, aber die Auswirkungen sind eben schon einem Erdbeben gleichzukommen. So dass man eben schon gucken muss, mit welchem Risiko sind Transaktionen behaftet, die ich in Ländern durchführe, die von den USA komplett sanktioniert werden.
Okay.
Und hier die US-Finanzministerin Frau Yellen hat ja neulich auch angedroht, dass europäische Unternehmen, die in Bezug auf Russland kritische Transaktionen durchführen, auch sehr argwöhnisch beäugt werden. Das ist, glaube ich, auch eine Drohung, dass, wenn bestimmte Geschäfte von diesen Unternehmen nicht eingestellt werden, möglicherweise auch auf eine Sanktionsliste aufgenommen werden. Also wir werden da weiterhin Druck aus den USA sehen.
Ich verstoße gegen USA-Sanktionen gegen bestimmte Länder oder gegen bestimmte Personen sozusagen. Und dann werde ich von den USA selber als Unternehmen gelistet. Und das kann mich dann natürlich killen.
Genau so.
Okay. Das heißt, ich bin gar nicht in den USA tätig oder ähnliches und mache gar keine US-Dollar-Transaktionen, sondern ich mache einfach nur Dinge, die ich aus Sicht der USA nicht tun sollte.
Genau.
Und dann können die mich zwar nicht bestrafen, aber die können mich natürlich dann selber sanktionieren. Ja, okay, verstehe ich.
Genau, das machen die USA aber natürlich nur in besonders krassen Ausnahmefällen. Das ist jetzt nicht, ich vermiete eine Bürofläche in Berlin an eine nur in den USA, nicht aber in Europa sanktionierte Partei.
Mhm.
Ja, sondern das ist schon die Durchführung einer massiv oder von einer massiv gegen amerikanische Interessen verstoßende Transaktion oder eben die Durchführung von einer Vielzahl von solchen Transaktionen, die letztlich das US-Sanktionssystem natürlich auch unterwandern.
Ja.
Das heißt, ich muss mir dann schon die Frage stellen, wenn ich solche Transaktionen durchführe, mit denen ich die USA reize, ob ich das auch bis zum Ende durchhalten kann. Aber viele Transaktionen fallen ja gar nicht, erreichen ja diese Schwelle.
Ja. Und das, was Sie sagen, was dann wirklich sanktioniert wird, das passiert mir nicht mehr versehentlich, ja.
Würde ich nicht von ausgehen. In Europa hebt der Europäische Gerichtshof immer wieder Sanktionslistungen auch auf.
Mhm.
Und vor allen Dingen aus formalen Gesichtspunkten, dass beispielsweise das Begründungsgebot nicht eingehalten wurde. Dass einfach die Begründung, die der europäische Gesetzgeber angeführt hat, eine Person zu listen, nicht ausreicht. Ich finde es gut, dass wir in Europa diesen gerichtlichen Schutz haben, einfach weil die Aufnahme auf eine Sanktionsliste für ein Unternehmen oder eine natürliche Person ja eben verheerende Auswirkungen hat. In den USA kriegen sie sehr viel weniger Rechtsschutz und auch da gibt es sicherlich Fälle, in denen die Sanktionierung vielleicht nicht gerechtfertigt war. Ist die Frage, ob die Amerikaner da nicht mit dem Rechtsschutz ein bisschen nachlegen müssten. Aber ich fürchte, das ist nichts, was wir hier in Europa ändern können.
Wahrscheinlich nicht. Aber ich finde diesen Gedanken, den Sie da reingebracht haben, total spannend, weil ich darüber noch nie nachgedacht habe, was das eigentlich für die sanktionierte Person bedeutet. Und was das dann eben auch bedeuten kann, wenn da jemand auch mal zu Unrecht so stark sanktioniert, also Recht oder Unrecht, ist da wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber ist das dann immer angemessen und gerechtfertigt, die Konsequenzen, die das dann in dem Leben derjenigen Person hat? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, also fand ich einen extrem spannenden Gedanken dabei.
Ist jetzt auch nicht die Sorge der Institute, ne, um die wir uns kümmern. Es ist auch so, wir hier als Kanzlei haben eine Policy, wir vertreten keine gelisteten Personen, wir vertreten auch keine russischen Personen, keine russisch gehaltenen Unternehmen oder keine russischen Interessen. Und trotzdem, als Anwältin sind wir ja doch auch Organe der Rechtspflege, wie man so schön sagt. Und der Recht und Rechtsstaatlichkeit sind mir persönlich auch ein wichtiges Anliegen. Und gerade bei solchen weitreichenden Sanktionen finde ich schon, dass das Verfahren ein faires sein muss.
Ja. Frau Sachs, ich habe verstanden, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich glaube es auch sofort, weil ich einen winzig kleinen Einblick da rein bekommen habe, wie komplex es an einigen Stellen ist. Für Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade erst anfangen, sich da reinzudenken, weil sie es vielleicht bisher nicht auf dem Zettel hatten und jetzt eine Feststellung vom Wirtschaftsprüfer hatten oder ähnliches. Für diejenigen fehlt jetzt irgendwas ganz Wichtiges, was Sie denen noch würden mitgeben wollen?
Ich glaube, wir haben die wichtigsten Aspekte erfasst. Also vielleicht eine Ermutigung. Es mag schwieriger zugänglich sein, als es scheint. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass ich Ihnen so viele Löcher in den Bauch fragen durfte. Ich weiß, Sie haben irrsinnig viel zu tun. Also wirklich ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre viele Zeit und für Ihr vieles Wissen.
Ja, vielen Dank Ihnen. War mir eine große Freude und ich hoffe auf bald.
Das hoffe ich auch. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss, Frau Fechner.
Tschüss. Das war mein Gespräch zu Sanktionen mit Frau Dr. Bärbel Sachs. Wir konnten nur an der Oberfläche dieses riesigen Themenbereichs kratzen. Alles andere hätte den Rahmen einer verdaubaren Podcast-Folge bei weitem gesprengt. Wenn Sie mit Unterstützung von Frau Dr. Sachs Ihren Durchblick bei diesem Thema noch weiter erhöhen möchten, dann finden Sie die Kontaktdaten von Frau Dr. Sachs in den Shownotes. Und die Links zu den eben im Gespräch genannten Dokumenten und Quellen der Deutschen Bundesbank und der EU finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Ich freue mich sehr, dass Sie Lust und Zeit hatten, uns zuzuhören. Bis zum nächsten Mal.